Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir beginnen mit zwei Goodbyes.
The writer said, you did such a terrific job. And the producer said, we thought you were really wonderful. And we all wanted to call you together to explain to you why we weren't casting you.
Donald Sutherland war hier zu hören, der sich an sein allererstes großes Casting erinnert hat. Alle haben ihn angerufen vom Regisseur über den Produzenten, um ihm zu sagen, dass er die Rolle nicht bekommen würde, da er einfach nicht wie der Typ von nebenan aussah. So kann man sich irren. Wobei Donald Sutherland war jetzt wirklich nicht der Typ von nebenan. Der Kanadier stolperte von der Universität in Toronto direkt in die Schauspielerei. Seinen großen Durchbruch hatte er dann 1970 in Robert Altmans Vietnam-Satire MASH, die ihn, diesen großen Mann, auch als schüchternen Clown geoutet hat. Danach folgten größere Rollen, in denen Regisseure ihn eher für sein hageres, verstörendes und auch gestörtes Auftreten gecastet haben, wie Claude Chabrol in Blood Relatives oder Nicholas Roeg in Wendy Gondel Trauer tragen. Trotz dieses Hadern immer zwischen Leading Man und Nebendarsteller überzeugte er Robert Redford irgendwie, ihn doch als zerbrechenden Patriarchen in Ordinary People zu besetzen, seine vielleicht beste Rolle. Und wenn Sie jetzt ganz genau darauf achten, dann hören Sie in seinem Monolog aus dem Film den Moment, wenn die Liebe stirbt.
Maybe you can't love anybody. It was so much Buck. When Buck died, it was as if you buried all your love with him. And I don't understand that. I just don't know. I don't. Maybe finally. It was the best of you that you buried. I don't know what we've been playing at. So I was crying. Because I don't know if I love you anymore.
Immer noch schockierend, dass er nie für einen Oscar nominiert wurde. Donald Sutherland, das war das Chamäleon des Weltkinos. Nie festzulegen, unheimlich, aber wohl auch immer unheimlich nett. Ein Familienmensch, Vater, Ehemann, mit blauen Augen zum Versinken. Diese Woche starb er im Alter von 88 Jahren. Und jetzt nach dem Mann ein Abschied von der Frau.
Je ne sais pas moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal?
Pourquoi pas?
Die Melodie kennen alle, so klangen die 60er Jahre Ein Mann und eine Frau 1966 von Claude Lelouch, der Anouk Aimée weltbekannt machte. Ein Film, den die Filmkritikerin Pauline Kael den effizientesten Knutschfilm der Swinging 60s genannt hat. Aimée, das war die offizielle Prinzessin des französischen Kinos. Eine Prinzessin, deren Auftreten aber immer auch schon etwas Verhängnisvolles angekündigt hat. Ihre offenen, dunklen Augen wirkten immer so, als würden sie schon das tragische Ende vieler ihrer Heldinnen vorwegnehmen. Das waren so Vorboten eines Schicksals, das unausweichlich schien. So war das vor der Kamera bei Alexandre Astruc, Jacques Becker und selbst bei Federico Fellini in La Dolce Vita oder 8,5, bis dann Jacques Demy kam.
C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages des hommages et les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire sans tenir là, c'est moi, c'est Lola.
Lachen, Glück, Freude, Losgelöstheit, da war das alles. Und diese Lola-Filme von Demy, die waren eine Erleichterung fürs Publikum, dass Anouk Aimée jetzt anders sehen und auch anders lieben lernte. Alter konnte ihr nichts anhaben, egal wie sie war, 40, 50, 60. Sie arbeitete weiter, nie dieses Geheimnis der Weiblichkeit lüften, das mit ihr mitschwang. Eine Frau, die immer wusste, was sie wollte und vor allem, wie sie es wollte. Ernsthaftigkeit und Unbeschwertheit, das waren ihr Geschenk ans Kino. Anouk Aimée ist diese Woche gestorben, im Alter von 92 Jahren. Wir beginnen die Filmsendung heute mal direkt in Hollywood, wo ein ziemlich lauter Streit tobt. Es geht um eine Ausstellung im noch recht neuen Academy Museum, das ja die Geschichte Hollywoods und der Oscar-Akademie beherbergt. Die aktuelle Ausstellung, um die es geht, hat den Titel Hollywoodland und ist jüdischen Filmemachern gewidmet, die in Hollywood die ersten Filmstudios gegründet haben. In einem offenen Brief haben jüdische Autoren den Machern der Schau jetzt vorgeworfen, Antisemitismus zu betreiben. Das Museum habe die jüdischen Filmemacher in den Porträts viel schlechter dargestellt als alle anderen Filmemacher. Mehr zu dem Streit von Katharina Wilhelm.
Schon gleich nach der Eröffnung des Oscar-Museums im Jahr 2021 hagelte es Kritik an der Ausstellung zur Geschichte Hollywoods. Die jüdischen Gründerväter seien zu wenig porträtiert worden, bemängelte beispielsweise die NGO Anti-Defamation League, die sich gegen Diskriminierung von Juden einsetzt. Diese Lücke wollte das Museum im Mai mit der Ausstellung Hollywoodland schließen. Sie erzählt unter anderem davon, dass viele jüdische Filmschaffende in den 1920er Jahren nach Los Angeles kamen, auch um Antisemitismus zu entfliehen. Die Filmindustrie selbst, genauso wie LA, bot ihnen die Chance, ihre eigene Identität neu zu definieren. Sie konnten hier Dinge erreichen, die für jüdische Einwanderer normalerweise tabu waren, erklärte Kuratorin Dara Jaffe zur Ausstellungseröffnung. Die Auswanderung in den Westen bedeutete allerdings nicht, dass sie dort ihre jüdische Identität besser ausleben konnten, sondern dass sie oft ein neues, angepasstes Leben begannen. Auch indem sie zum Teil ihre jüdischen Nachnamen ablegten. Aus Goldfish wurde Goldwyn, aus Wonsal wurde Warner. Grund dafür war eine Art Mentalität der Angst. Es gab eine sehr reale Bedrohung durch Antisemitismus und Zensur. Die Ausstellung zeigt die jüdischen Studiobosse wie Adolf Zukor, Karl Lemle oder Louis B. Mayer als wichtige Mitbegründer von Hollywood. Lässt dabei aber auch nicht aus, dass es in diesem neu entstandenen Studiosystem Probleme gab. Rassismus gegen Schwarze beispielsweise und Sexismus. Wir scheuen uns nicht, komplexe Geschichten zu erzählen. Die größte Ironie bei dieser Geschichte ist meiner Meinung nach, dass dieses Studiosystem in vielerlei Hinsicht Menschen ausgegrenzt hat. Es gab, obwohl jüdische Filmemacher involviert waren, auch nicht viele jüdische Geschichten und Charaktere in den Filmen. So Jaffe. Zu den Porträts der jüdischen Filmemacher gehören viele kritische Zuschreibungen. Sie werden selbst als sexistisch, machthungrig und tyrannisch bezeichnet. Genau an dieser Darstellung entzündet sich nun Kritik. Das Academy Museum habe sie übermaßen schlecht dargestellt, im Gegensatz zu anderen Filmemachern, heißt es in einem offenen Brief einer Gruppe, die sich United Jewish Writers nennt.
Wir möchten unsere extreme Enttäuschung und Frustration über die Ausstellung zum Ausdruck bringen. Mit Worten wie Tyrann, Unterdrücker, Frauenheld, Raubtier, Vetternwirtschaft und Vorurteile ist dies der einzige Teil des Museums, der diejenigen verteufelt, die er angeblich würdigen will. Obwohl wir den Wert der Auseinandersetzung mit Hollywoods problematischer Vergangenheit anerkennen, ist die verabscheuungswürdige Doppelmoral der Ausstellung Jewish Founders, die nur die Juden für diese problematische Vergangenheit verantwortlich macht, inakzeptabel und, ob beabsichtigt oder nicht, antisemitisch.
Zu den bisher rund 350 Unterzeichnern gehören laut New York Times unter anderem Prominente wie Friends-Schauspieler David Schwimmer oder die Marvelous Mrs. Maisel-Autorin Amy Sherman-Palladino. Für die Museumsverantwortlichen dürfte dies ein herber Schlag sein. Hatten diese sich bei der Eröffnung eigentlich auf die Fahnen geschrieben, vor allem marginalisierten Gruppen ein Gehör zu verschaffen? Zu den ersten Ausstellungen des Oscar-Museums gehörte etwa die Geschichte schwarzer Filmemacher sowie die Geschichte um die Diskriminierung der ersten schwarzen Oscar-Gewinnerin Hattie McDaniel im Jahr 1940. Das Museum meldete sich nun nur in einem knappen Statement zu Wort und versprach, auf die Vorwürfe einzugehen. Ein Expertenkomitee solle nun über Ergänzungen und Überarbeitungen der Ausstellung beraten.
Aus Los Angeles berichtete Katharina Wilhelm. Erst im Mai, da saß die Oscar-nominierte Schauspielerin Lily Gladstone in der Jury von Cannes. Ein Jahr zuvor, genau auf diesem Festival, wurde sie mit ihrer Rolle der Osage-Frau Molly Burkhardt in Martin Scorseses Killer of a Flower Moon weltbekannt.
Warum bist du hergekommen?
Wegen meinem Onkel.
Hast du Angst vor ihm?
Und obwohl Gladstone schon viele kleine Rollen gespielt hat, in der Serie Billions zum Beispiel oder in den Indie-Filmen von Kelly Reichardt, wurde sie erst durch die Rolle bei Scorsese über Nacht zum Star, zur vielleicht bekanntesten indigenen Schauspielerin ihrer Generation in den Vereinigten Staaten. Ihre Herkunft aus der Pidgin Blackfoot Nation macht sie zu einer wortstarken Verfechterin einer indigenen Stimme im amerikanischen Film. Auch in ihrem neuesten Werk Fancy Dance.
Heard anything from the troopers?
Nope. Can't get the feds on the phone neither.
Fancy Dance spielt im Reservat der Seneca-Cayuga-Völker im Bundesstaat Oklahoma. Und Gladstone spielt Jax, eine queere Frau, die auf ihre junge Nichte Rokia aufpasst. Gleich zu Beginn des Films sieht man, wie die beiden Frauen ein Fahrrad klauen und beim Schrotthändler dann verhökern. Das Geld ist eben knapp und Jax hat immer wieder Probleme mit der Polizei. Drogen, Alkohol, aber nichts Ernstes. Viel größeres Problem der beiden ist, dass Rokis Mutter und Jacks Schwester vermisst wird. Ihr Gesicht sieht man überall auf Plakaten. Die Polizei handelt aber nicht.
No, I did. I did speak to the sheriffs. No, they said the res is federal jurisdiction. I needed to call you to get her listed as a missing person.
Als dann der Staat Jax das Sorgerecht entziehen will, nimmt sie Rocky und fährt los, auf die Suche nach der Schwester, aber auch irgendwie nach einem anderen Leben. Regie geführt hat Erica Tremblay, selbst Mitglied des Seneca-Cayuga-Volkes, und sie sagt mir im Interview vor der Sendung, der Film handelt im Grunde von einer Pandemie.
You know, you can't go online on social media for a day without seeing a missing poster. And sadly, this is an epidemic that is not very well known about.
Man könne in Reservaten gar nicht online gehen, ohne täglich auf Social Media Vermisstenanzeigen zu sehen von indigenen Menschen, die entführt worden sind. Es sind vor allem junge Frauen und Mütter, die umgebracht werden oder verschleppt. Und für die Regisseurin ist dies Teil eines bewussten Staatsversagens, weil die Bundespolizei vor allem in den Reservaten kaum oder nur sehr schleppend ermittelt. Und damit den, wie die Regisseurin selber sagt, Genozid an den indigenen Völkern mit anderen Mitteln weiterführt.
The genocide against Native Americans is ongoing. It's something that is very much still happening in the present day because of all sorts of complicated jurisdictional issues.
Und Lily Gladstone unterstreicht diese heikle und prekäre politische Lage der indigenen Bevölkerung im heutigen Amerika. Wenig habe sich geändert. Die Kolonialisierung gehe weiter. Die zwei größten Herausforderungen der Indigenen wären die ungeklärten Mordfälle in allen Reservaten und die langsam zerfallenden indigenen Familien.
Two of the biggest elements of, I guess, hardship our communities deal with are missing, murdered indigenous peoples and keeping our families together.
Vor allem die Wege, indigene Kinder ihren Familien zu entreißen, habe jahrzehntelang systemische Züge getragen, betont Gladstone. Sei es durch Umerziehungsinternate oder sogar durch staatliche Entführungen wie in Kanada, wo Kinder ihren Familien entrissen wurden und später in Zeitungsannoncen angeboten worden sind für Weiße zur Adoption.
This decades-long legacy of Native kids being taken from their families and placed into white families. It's ongoing tactic of colonization that started with boarding schools, continued with policies in Canada like the 60s scoop, literally scooping Native kids out of families and advertising them in the newspaper like puppies for sale.
Von diesen Schmerzen. Davon erzählt der Film Fancy Dance. Und seine größte Leistung, so Gladstone, sei es zu zeigen, wie die Widerstände, die die Figuren Rocky und Jax erleben, in einer kondensierten Form eben jene Widerstände sind, unter denen heute die indigene Bevölkerung in den USA leidet. Und das ohne sie durch die Brille einer weißen Erlöserfigur zu erzählen.
You learn about the societal inequities and the jurisdictional loopholes through the obstacles the characters face, and you feel it as they feel it, rather than, you know, getting it lectured to you by a, you know, a white savior character coming in and like, you know, trying to subvert that system. And it's like, that rarely, if ever, happens in the real world.
Genau von dieser staatlichen Unterdrückung erzählt auch der Film Fancy Dance. Zum Beispiel darf die Figur Jax nicht mehr ihre Nichte pflegen, weil sie kleine rechtliche Vergehen hat, zum Beispiel Drogenbesitz, wobei es sich dabei nur um kleine Mengen von Cannabis handelt. Der Eingriff des Staates in die brüchigen Familienstrukturen hat fatale Folgen, führt zu mehr Gewalt und mehr Unglück und vor allem zu Entfremdung.
You know, moments like this where Rocky is left in the care of her aunt who's raised her, has been a second mother her whole life, but has a little bit of weed in the house and has a criminal record that's long dormant. You know, that's enough reason to place her with essentially strangers, even though they're family.
Eine weitere Besonderheit von Fancy Dance ist, dass Rocky und Jax hin und wieder miteinander in Cayuga sprechen. Das klingt dann so.
Auntie.
Uh-huh.
Tente gen di sende sad qua dogaske.
Tente nit de kad qua.
Hage so. Sad de sad qua gadogak so.
Regisseurin Erica Tremblay selbst spricht die Sprache ihres Volkes nicht und machte einen Sprachkurs. Und während dieses Sprachkurs, beim Pauken von Vokabeln, kam ihr die Idee für die Geschichte von Tante und Nichte.
I was doing a language immersion program and learning Cayuga. And I was learning familial words. And I learned that the word for mother is Knoha and the word for auntie is Knoha'a, which means little mother.
Das Cayuga-Wort für Mutter ist Knoha und für Tante eben Knoha'a, also kleine Mutter. Und diese linguistische Verbindung sollte sich im Verhältnis von Rocky zu ihrer kleinen Mutter Jax übertragen. Es gab mehrere Herausforderungen für Lily Gladstone und ihre junge Schauspielkollegin Isabel DeRoy Olsen, die die Rokie spielt. Sie mussten wunderschöne rituelle Tanzszenen einüben, aber vor allem war es das Lernen der Cayuga-Sprache, das sich als problematisch herausstellte. Auch wenn Lily Gladstone durch ihre Kenntnis von Blackfoot schon bewandert war im Sprachstamm, war es für sie, für die erfahrene Schauspielerin, schon eine Herausforderung, diese Sprache zu lernen.
And I had a little bit of more of a foothold for Cayuga, because Cayuga and Blackfeet are both Algonquin-based languages, so it would be like, you know, an English speaker picking up Spanish and recognizing a few words, or an English speaker picking up German and recognizing a few words, but still, like, the bulk of the language, it's not like you're going to switch easily.
Es gibt nur noch 20 Muttersprachler, die Cayuga sprechen. Umso größer war der Druck, diesen Film möglichst authentisch zu machen, erinnert sich Gladstone.
In reality, there are less than 20 Cayuga first language speakers left in the world. It's nearly an extinct language by linguistic terms. There's a revitalization effort that's very active and beautiful.
Daher ist das Besondere des Films, sagt Lily Gladstone, gar nicht so sehr seine Geschichte, die ist ganz einfach, sondern die Tatsache, dass Mitglieder der Cayuga im Grunde noch nie zwei Frauen sehen konnten, die sich im gegenwärtigen Setting einfach in Cayuga unterhalten. Eine Szene, die man so auf der Straße gar nicht mehr sehen kann.
The reality is, you're not going to see a woman in my generation and a girl in Isabel's generation speaking fluently by choice in the home as if it were a first language or acquired alongside English.
Filme wie Fancy Dance liegen Gladstone besonders am Herzen, sagt sie. Sie ist sich bewusst, wie populär sie ist und wie durch ihren Auftritt in Filmen wie Fancy Dance sie die filmische Stimme der indigenen Völker in Amerika sein kann, wie sehr sie ihnen mehr Aufmerksamkeit verschaffen kann. In Fancy Dance beginnt das eben mit der Rückeroberung der Sprache. Statt durch Assimilation und den Druck von außen seine Identität zu verlieren, kann der Film zeigen, was für ein großes Geschenk es sein kann, seine eigene Sprache zu sprechen, sagt Gladstone.
You know, what a gift it is when you grow up and you go through a period of assimilation where the, you know, the government and the colonizing force is telling you to leave your language behind, and you know you're speaking it in small circles at home, contained in safe spaces, but watching generations not having it. Getting to see younger generations speaking it fluently in a modern setting, not a historical one, in an active, living, modern way is a huge gift. And it's a reality that we want to see.
Fancy Dance ist kein genialer Film, aber ein ehrlicher, ein zarter, auch ein wütender. Er ist vor allem ein Anfang. Ein Anfang für ein Geschichtenerzählen, das bislang in Hollywood kaum eine Chance hatte. Der Blick einer indigenen Bevölkerung auf sich selbst, das zeichnet ihn aus. Und das ist die große Kunst von Fancy Dance. Ab Donnerstag auf Apple Plus.
Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3.
Das geht doch so nicht, verstehst das nicht? Dir wollte ich wieder den Rollenquatsch singen, nicht? Den kannst du.
Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke...
Die Probeaufnahmen sind natürlich toll, weil sie Marlene noch so die originale Berliner Marlene eigentlich zeigen. Weil es ja ist ja die Geschichte dahinter ist ja bekannt. Also, ne, das ist alle Schauspielerinnen wollten eigentlich diese Rolle haben und warum hat sich Sternberg für diese Frau entschieden? Ja. So, das kann man natürlich an so Probeaufnahmen ganz gut. Die Berliner, sie ist frech, sie ist sehr souverän und sie kann singen.
Na, endlich bin ich wieder mein Verhältnislos.
Zeit für ein wenig Marlene Dietrich.
Ja. Dürfen wir erfahren, wohin Sie jetzt reisen und was Sie vorhaben?
Ich fahre nach Warschau und singe dort für 3 Tage. 2 Vorstellungen am Tag.
Und dann haben wir jetzt ab hier geht's dann los mit Marlene Dietrich. Und da haben wir ja nur einen Bruchteil ihres Gepäcks. Ja. Natürlich alle mit ihrem Monogramm. Schrankkoffer nur für Schuhe, Hüte sowieso, ist ja klar. Aber wirklich bemerkenswertes Gepäck, mit dem sie da gereist ist. Das muss man halt auch erstmal gemanagt kriegen. aber damit war der Status auch schon sofort gesetzt.
Schauspiellegende, Stilikone, der blaue Engel. vielleicht auch der größte deutsche Filmstar überhaupt. Dieses Jahr steht Marlene Dietrich wieder einmal im Mittelpunkt mehrerer Filmveranstaltungen, nicht nur in Deutschland, auch international. Zurzeit zum Beispiel beim besonderen Il Cinema Ritrovato Festival in Bologna, das sich nur der Filmgeschichte widmet. Dort gibt es eine eigens kuratierte Marlene Dietrich-Reihe, in der auch noch kaum gezeigte Privataufnahmen von der Dietrich präsentiert werden. Ihr gewaltiger Nachlass, über 25 Tonnen Material, der lagert ja bei der Kinemathek in Berlin, die die Reihe in Bologna auch konzipiert hat. Mehr Marlene geht kaum.
Das hier ist übrigens ein Kostüm, was wir hier in Schwarz haben, was da jetzt eben in Weiß zu sehen ist, wo leider der Kopfschmuck fehlt. Das ist aus The Devil is a Woman, der letzte von Sternberg-Film.
Marlene Dietrich, die Preußin. Marlene Dietrich, der Revue-Star der 20er Jahre in Berlin. Marlene Dietrich, die Mode-Ikone. Marlene aber auch als Frau, die wusste, wie man sich selbst inszenieren muss.
Eigentlich geht es hier vorne schon los. Die ersten Fotos sind ja alle unter der künstlerischen Oberleitung von Sternbergs entstanden. Das hatte er sich vertraglich sichern lassen. Also hat er die Oberleitung gehabt, auch was die Ausleuchtung angeht. Ist ja sehr berühmt, dass er immer dieses Kielicht von oben gesetzt hat, ganz, ganz hartes Licht direkt von oben, wodurch dann halt hier die Wangen so schmal wirken, die Wangenknochen betont werden. Auch ihre Nase wirkte dadurch gerade, so ein kleines bisschen Himmelfahrtsnase, das wurde dadurch kaschiert. Und die Dietrich hat da halt sehr aufgepasst.
Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin.
Marlene Dietrich als bisexuelle Frau und Mutter, als queerer Star in einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich war.
Dann haben wir natürlich auch die entsprechenden Liebesbriefe. Ja. Ich meine, das muss man auch sagen, sie hat das auch hingekriegt. Auf so einem Foto sind dann drei Liebhaber von ihr gleichzeitig drauf. Aber
wussten die denn voneinander? Ja, auf diesem Foto zum Beispiel?
Ich tippe mal, ja, so wie die Blicke aussehen. Also natürlich gab es auch Eifersüchteleien, klar. Ja.
Und Marlene, die Widerstandskämpferin auf Seiten der Amerikaner und der Alliierten gegen Hitler-Deutschland, dass sie ja eigentlich zum großen Star machen wollte.
Also es gab ja verschiedene Versuche, sie nochmal wieder zurückzuholen. Und die sind ihr da enorm entgegengekommen. Also zwischendurch auch wurde wirklich in der deutschen Presse dann auch wieder positiv über sie berichtet. Als sie dann die amerikanische Staatsangehörigkeit angenommen hat, war es dann irgendwie dann durch das Thema. Ne? Aber davor hat man immer wieder versucht, sie nach Deutschland zu holen. Aber das ist hier vielleicht auch nochmal ein interessantes Foto. Da sieht man sie nämlich zusammen mit Leni Riefenstahl, die wir ja hier in der Ausstellung ein bisschen als Antagonistin haben. Weil das natürlich auch immer interessant ist, wenn man auf Geschichte blickt, was war damals absehbar, in welche Richtung würde es sich entwickeln. Ja? Marlene geht nach Hollywood, steht auf der anderen Seite und Leni Riefenstahl macht in Deutschland Großkarriere im Nazistaat.
Später sitzen Christina Jaspers und ich über den Potsdamer Platz blickend in den Büroräumen der Kinemathek und sprechen noch weiter über Marlene Dietrich und wieso gerade diese Frau immer noch cool und modern und aktuell ist. Was fasziniert Sie persönlich an Marlene Dietrich?
Marlene fasziniert mich tatsächlich immer wieder neu und auch ein bisschen anders. Also hängt vielleicht auch mit dem eigenen Lebensalter zusammen. Ich habe mich jetzt gerade nochmal wieder sehr intensiv mit ihr beschäftigt und muss sagen, dass ich schon die Stärke ihrer Persönlichkeit enorm bewundere. Also die Disziplin, die sie aufbringt, um die Person zu sein, die sie gerne sein möchte.
Für das Cinema Ritrovato Festival in Bologna haben Sie jetzt eine Reihe kuratiert und ich fand es interessant, dass Sie diese Filme, die zum Teil ja auch sehr bekannt sind, überhaupt die Beschäftigung mit ihr unter den Stichpunkt oder den Begriff Disruption stellen. Ne? Wie hat Marlene Dietrich in ihrem Leben denn Konventionen herausgefordert oder, um Disruption zu benutzen, Normen auch gesprengt? Ja?
Ja, ich glaube, das war ihr zum Teil gar nicht so bewusst, sondern das hat sie einfach ganz selbstverständlich gelebt im Alltag. Aber andererseits hat sie sehr oft in ihrem Leben großen Mut bewiesen und insofern war sie durchaus auch eine Kämpferin, die für was einstand. Und das findet sich sowohl im Privatleben als auch in ihren Filmen.
Jetzt meint man schon viel zu kennen über Marlene Dietrich, sie ist ja auch schon leider lange tot, aber sie zeigen jetzt auch private Aufnahmen, wo man Marlene Dietrich in Anführungsstrichen auch als Regisseurin ihrer selbst im privaten Raum sehen kann. Was sind das für Bilder? Was erzählen Sie uns auch über Marlene?
Ja, das ist wirklich schön, die Home-Movies zu sehen, erstmals auf einem Festival auf der großen Leinwand. Das sind Privataufnahmen, die sie von den 30ern bis Anfang der 40er Jahre gemacht hat mit so einer kleinen Kamera, 16 mm.
Und die zeigen den Star privat, natürlich mit Freundinnen und Freunden. Und da hat man eine ganz vertraute Atmosphäre. Man sieht einfach natürlich, wie der Blick wandert, also wie sie andere Personen anschaut, auch oft Liebhaberinnen und Liebhaber mit einem sehr begehrlichen Blick, wie die mit ihr scherzen, wie die agieren. Und wir haben auch gleichzeitig noch Aufnahmen, die sie am Set gemacht hat. Das heißt, wir haben auch noch Making-of-Aufnahmen, Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die man so noch nicht kannte.
Sie haben ja gesagt, dass Sie regelmäßig auch Touren machen durch die ständige Ausstellung hier. Wie merken Sie, wenn Menschen, die jetzt vielleicht nur grob interessiert sind, die jetzt keine Filmwissenschaftler sind oder keine Filmkritikerinnen sind, wie reagieren die auf Marlene Dietrich? Was haben Sie da in Ihrer Erfahrung jetzt auch als Kuratorin gemerkt?
Es ist eigentlich mal wieder spannend zu sehen, dass Marlene Dietrich auch bei jungen Leuten immer noch sehr gut, ich sag jetzt mal, funktioniert. Also, dass sie einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass sie ihr Bild selber so kontrolliert hat, also ihr Image, ihr Outfit, ihr Style. Sie war eine Stilikone, ja. Also, sie hat Kleidung getragen wie niemand vorher. Und das funktioniert bis heute tatsächlich. Man sieht, dass natürlich, ja, Stars wie Madonna und so weiter sie kopiert haben. Auch als Werbebild funktioniert sie bis heute. Und da merkt man sofort, wer sie sieht, reagiert eigentlich emotional sofort auf das Bild.
Und dann ist noch der Aspekt ihrer Bisexualität, ihrer Queerness, was ja heute viel offener oder viel direkter verhandelt wird als damals. Also die Frage ist auch, war sie sich ihrer Vorbildfunktion dahingehend bewusst, dass sie vielleicht auch für viele queere Menschen, die sich nicht outen konnten damals, eben dann doch eine war, wo man sagt, die Marlene, die ist das, ist vielleicht doch nicht so schlimm.
Ja, Marlene Dietrich ist ja in Berlin schon in den 20er Jahren in Revues aufgetreten, hat das Lied von meiner besten Freundin gesungen und damit also ganz klar eine lesbische Konnotation sozusagen eingebracht, ist in Herrenkleidung aufgetreten und hat das ganz bewusst auch als Provokation eingesetzt. In ihrem ersten Hollywood-Film in Morocco küsst sie eine Frau, ist der erste lesbische Kuss in einem Hollywood-Film, hat sie wirklich Filmgeschichte mitgeschrieben und zwar sehr bewusst. Das ist kein Versehen. Josef von Sternberg, ihr Regisseur, hat das natürlich inszeniert, aber es heißt, die Idee des Kusses kam von ihr. Und sie ist auch später in Hosen aufgetreten für PR-Auftritte, zum Teil auch entgegen der Intention ihrer Studios hat sie sich damit durchgesetzt. Ihr ganzer Freundeskreis war natürlich wirklich sehr queer, schwul, lesbisch. Sie selber hat ihre Bisexualität nicht versteckt. Ich glaube, das war ihr sehr bewusst.
Vor der Kamera war sie jahrzehntelang auch ein Sinnbild für Schönheit. Und ich glaube, dass sich selbst inszenieren war ihr wichtig. Das haben Sie ja schon erwähnt. Welche Bedeutung hatte Schönheit für Sie, schön zu wirken, schön auszusehen?
Ja, es gibt von ihr einen Text über Schönheit, in dem sie sagt, der Schönheit wird viel zu viel Wert beigemessen, gerade für junge Frauen, das sei ganz schrecklich, dass sie sich nur übers Äußere definieren. Das ist natürlich so ein bisschen zwiespältig zu beurteilen, wenn man sieht, wie viel Aufwand sie betrieben hat, um bis ins Alter schön zu bleiben. Also da gab es mechanische Tricks, ja, mit Tapes hat sie ihren Körper geformt, auch ihre Haare zurückgestrafft, mit ganzer Haut, Gesichtshaut gut aussah. Und sie hat natürlich dann auch Retusche betrieben, sie hat die Ausleuchtung kontrolliert, also eigentlich alle Elemente, um selber ewig schön oder ewig jung zu sein, hat sie eigentlich kontrolliert. Insofern war sie in gewisser Hinsicht selber davon abhängig.
Vor knapp 30 Jahren kam der Nachlass von Marlene Dietrich hierhin, muss man sagen. Und bei Nachlass stellt man sich vielleicht vor, ein paar Kisten mit Büchern, ein paar Fotoalben. Das waren hier, wenn mich die Zahl nicht täuscht, fast 25 Tonnen an Material. Ist das alles schon erschlossen oder entdeckt man immer noch etwas Neues aus dem Leben und aus dem Nachlass von Marlene Dietrich?
Ja, das ist wirklich also einer der größten Nachlässe, die ich überhaupt kenne weltweit. Also weil sie einfach alles aufgehoben hat, auch nicht immer korrekterweise, die Sachen nicht an die Studios zurückgegeben hat, ihre ganzen Kostüme aufbewahrt hat, wahnsinnig viele Korrespondenzen geführt hat. Also es ist wirklich eine bedeutende Sammlung und tatsächlich entdecken wir da auch immer noch Dinge drin. Es ist aber auch, die Sammlung wurde auch immer noch mal angereichert. Also es sind auch von außen noch Dinge an uns herangetragen worden. Zum Beispiel von der Familie ihres Ehemanns Rudi Sieber sind zum Beispiel noch Dokumente hinzugekommen. Das heißt, so ein Archiv wächst ja auch immer und es wird natürlich immer wieder neu erschlossen. Man kann heute mit KI zum Beispiel auch Personen identifizieren, bei denen man früher gar nicht wusste, wer es war. Also insofern können wir immer wieder noch neue Geschichten erzählen.
Vielen Dank, Frau Jaspers, für Ihre Zeit und vielen Dank und viel Erfolg mit Marlene.
Ja, vielen Dank. Also alle sind natürlich herzlich eingeladen, nach Bologna zu kommen und diese Filmreihe zu sehen oder bis Ende Oktober nochmal zu uns ins Museum für Film und Fernsehen in den großen Bereich zu Marlene Dietrich, denn dann schließt unsere ständige Ausstellung.
Vielen Dank. Jetzt Zeit für den Divo, Anthony Perkins.
Ein besonderer Gast, das Idol vieler Teenager in aller Welt, sollte in der letzten Nacht in Frankfurt empfangen werden. Anthony Perkins, berühmt durch seine Darstellung der Hauptrollen in Psycho und Lieben Sie Brahms. Nachdem er versicherte, einen guten Flug gehabt zu haben, sagte Perkins, er sei zur Premiere seines Films Die dritte Dimension gekommen und nicht zuletzt, um Appleboy zu trinken.
Ja, ein Ausschnitt aus dem Deutschlandbesuch von Anthony Perkins. 1962 war das. Da war er schon ein Star, weil zwei Jahre zuvor Alfred Hitchcocks Psycho in die Kinos kam. Ein Film, ja, der das Filmemachen veränderte, aber eben auch Perkins berühmt machte. Eine neue Dokumentation auf Arte will sich diesem Phänomen Perkins jetzt nähern. Der Titel Anthony Perkins im Schatten von Psycho läuft morgen um 16 Uhr auf Arte oder jetzt schon auf der Mediathek. Und André Mumot hat den Film für uns gesehen. Hallo André erstmal.
Hallo.
Vielleicht erstmal zu Perkins allgemein, also Perkins vor Psycho. Wer ist der und wie kommt er überhaupt zum Film?
Er war der Sohn eines sehr erfolgreichen Theater- und Filmschauspielers Osgood Perkins und der ist allerdings sehr früh gestorben. Anthony Perkins war gerade mal 5 Jahre alt und dieser Verlust hat ihn sehr beschäftigt und bewegt und das war wohl auch das hauptausschlagende Argument dafür, dass er selber Schauspieler werden wollte und ganz früh schon als Teenager in Sommertheatern mitgespielt hat und da auch die ersten Erfolge hatte. Auch eine erste Filmrolle war relativ schnell gefunden, das war dann aber erstmal nicht so erfolgreich. Dafür hat er großen Hit gelandet am Broadway, interessanterweise mit dem Stück Tea and Sympathy, das war 1954. Da geht es darum, dass ein junger homosexueller Student von einer verheirateten Frau von der Homosexualität geheilt wird. Das ist noch ein Thema, das auch in seinem späteren Privatleben eine große Rolle spielen sollte. Danach ging es dann in Hollywood richtig los mit dem Film Lockende Versuchung, Friendly Persuasion von William Wyler. Da war dann der Erfolg da.
Aber Psycho, wie ich das angekündigt habe, das war schon der Durchbruch letztlich.
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es war der Durchbruch. Es hat alles verändert und es hat vor allen Dingen auch die Karriere von Anthony Perkins natürlich völlig verändert. Das ist eine ikonische Darstellung. Man kann eigentlich fast nichts anderes finden in der Filmgeschichte, was damit vergleichbar ist. Vielleicht Boris Karloff als Frankensteins Monster. Ja. Aber ansonsten ist es wirklich so ein Paukenschlag der Filmgeschichte. Und dieser junge Schauspieler hat da eben etwas gezeigt, was man so auch noch nie gesehen hatte. Einen sympathischen, freundlichen, eigentlich angenehm wirkenden, verlegenen jungen Mörder. Psychopathen, der dann eine ganz, ganz, ganz andere Seite von sich zeigt.
Du hast jetzt für uns diese Arte-Dokumentation gesehen, die Perkins im Schatten von Psycho beschreiben möchte. Wie muss man sich das vorstellen? Wonach sucht man da? Wie erzählt man da?
Naja, man hat sich vor allen Dingen damit auseinanderzusetzen, dass nach Psycho eigentlich kaum noch was anderes möglich war. Wenige Schauspieler wurden so getypecastet wie Anthony Perkins. Selbst wenn er dann mal bei Orson Welles im Prozess mitgespielt hat, in seiner Prozessverfilmung, wirkte das ein bisschen so, als wäre Norman Bates in der Kafka-Welt gelandet. Das hat ihn verfolgt und das hat ihn wirklich sehr lange verfolgt, bis hin dazu, dass er die Fortsetzungen von Psycho in den 80er Jahren gespielt hat und auch Psycho 3 inszeniert hat. Er war dieser Rolle schon auch dankbar. Er wusste, was ihm das gebracht hat und dass ihn das zu einer Figur gemacht hat, die auf der ganzen Welt populär war. Aber sein Rollenbild war danach furchtbar festgelegt.
Und dieser Stil, also kommt man durch die Dokumentation auch dem näher, was ihn ausmacht, was sein Spiel ausmacht?
Das ist vielleicht das Schöne an der Dokumentation. Man sieht natürlich viele Ausschnitte aus den Filmen und man sieht, was ihn so besonders gemacht hat. Diese linkische Verlegenheit, dieses ernste, verbissene Brüten, was er hatte, die nervösen Ticks, aber auch dieses entwaffnende, jungenhafte Lächeln. Das waren so die Dinge, die ihn ausgezeichnet haben. Er war aber wirklich ein sehr intelligenter, sehr nuancierter, sehr fein arbeitender Schauspieler. Und auch Hitchcock hat ihm zum Beispiel in Psycho ungewöhnliche Freiheiten gelassen. Der durfte improvisieren, der durfte sich vom Text entfernen, der durfte seine eigenen Ideen einbringen. Das war für Hitchcock nicht selbstverständlich, weil er gemerkt hat, an diesem Schauspieler hängt alles und der kann etwas erreichen, was er dann eben auch erreicht hat, nämlich diesen Film nochmal auf eine völlig andere Ebene zu bringen.
Wir haben ja gerade über Marlene Dietrich gesprochen in der Sendung. Da ging es auch um ihre Queerness und wie sehr sie dazu stand. Man könnte ja sagen, vielleicht war es ihr auch einfach egal. Bei Perkins, du hast es ja schon erwähnt, seine Homosexualität, das nahm sehr düstere Form an. Taucht der Dokumentarfilm vor Arte da auch ein in diese Geschichte?
Ja, er taucht da ein, er benennt das natürlich, aber da bin ich wirklich extrem unzufrieden mit dieser doch sehr oberflächlichen, kurzen, 52-minütigen Dokumentation, weil Anthony Perkins hatte lange Beziehungen mit Männern, zum Beispiel mit dem Schauspieler Tab Hunter, der auch ein Teenie-Idol war und der eine sehr gute Autobiografie geschrieben hat übrigens, wo genau darüber ganz viel erzählt wird, wie das Studio Druck ausgeübt hat, wie die eben ständig auf irgendwelche Fake-Dates mit Frauen gehen mussten, wie da über Heirats Lösungsoptionen gesprochen wurden. Und da herrschte ein unglaublicher Druck und der hat Anthony Perkins Leben eben auch bestimmt und dazu geführt, dass er später eine Konversionstherapie der Psychologin Mildred Newman gemacht hat, um sich selbst von dieser Homosexualität zu heilen. Und daraufhin hat er dann Barry Berenson als Ehefrau in sein Leben geholt und hat auch zwei Söhne bekommen, aber hat darunter natürlich unglaublich gelitten. Mhm. Und das ist etwas, was in dieser Dokumentation wirklich auf fahrlässige Weise im Grunde genommen unter den Tisch gekehrt wird, weil es heißt, naja, er hat sich dann doch mal für die Heterosexualität entschieden und es lief dann auch super mit der Ehe. Und dass er dann später HIV-krank war und an AIDS gestorben ist, das taucht dann da fast als Überraschung auf. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gestört, weil im Grunde genommen, wenn man genau ist, hat sich da bis heute gar nicht so viel dran geändert. Der Druck auf Menschen in der Öffentlichkeit, auf schwule Männer in der Öffentlichkeit, ist ja heute immer noch sehr groß. Wir haben gerade ein Outing angekündigt bekommen bei Profifußballern, das natürlich nicht stattgefunden hat, weil da immer noch die Karrieren von abhängen und millionenschwere Werbeverträge. Und genauso wie bei Anthony Perkins damals in den 50ern und 60ern, ist es nicht so einfach zu sagen, ich bin homosexuell und kann das auch leben in der Öffentlichkeit. Und da hat mich diese Dokumentation sogar wirklich ein bisschen ärgerlich gemacht.
Jetzt, wenn es nicht die Dokumentation ist und Psycho ja so groß ist und sollte man vielleicht gesehen haben, falls man den Film noch nicht gesehen hat, würdest du uns denn noch eine Perkins-Rolle empfehlen können, wo man vielleicht einsteigen könnte oder wo man ihn noch mal anders sehen kann, mit einer anderen Facette?
Also ich finde tatsächlich die Rollen, die er vor Psycho gespielt hat, wirklich bemerkenswert. Da zeigt sich ein grandioser, junger Schauspieler. Die Nacht kennt keine Schatten, Four Strikes Out ist ein nicht so bekannter Film, wo er einen psychisch kranken Baseballspieler spielt 1957. Das ist eine ungeheuer intensive Leistung, aber auch zum Beispiel der Western Tin Star, Stern des Gesetzes von Anthony Mann, zeigt ihn neben Henry Fonda in einer wirklich tollen Rolle als junger, völlig überforderter Sheriff. Was aber vielleicht auch noch ganz bemerkenswert ist, dass er mit dem Musical-Komponisten Stephen Sondheim zusammen das Drehbuch für den Kriminalfilm The Last of Sheila in den 70er Jahren geschrieben hat, der nicht nur das Vorbild für die Knives Out-Filme ist, sondern die bedienen sich da wirklich unverschämt bis hin zum
Allerdings.
Remake. Und das ist ein ganz cleverer Krimi, in dem er nicht mitspielt, aber in dem er zeigt, dass er auch noch ganz andere Talente hatte und es lohnt sich auch das mal wieder zu entdecken.
Also wir empfehlen Anthony Perkins vor Psycho, auch Psycho natürlich, aber weniger die Dokumentation Im Schatten von Psycho auf Arte, die man trotzdem sehen kann, morgen um 16 Uhr oder in der Mediathek. André Mumot, vielen Dank.
Sehr gern.
Kommen wir zum Fußball, denn auch wir im Filmmagazin kommen nicht an dieser Heim-EM vorbei, gerade weil Fanmeilen und Public-Viewing-Veranstalter immer auch gut kuratierte Filmprogramme den Fans bieten, wenn diese mal Zeit und Nerven haben zwischen diesen ganzen Turnierspielen. Ein sehr tolles Beispiel kann man in Hannover erleben, beim filmischen Public Viewing Kunstrasen 2024 im kommunalen Kino Koki. Dort zeigt man nicht nur Fußballfilme, sondern man kann auch sehen, wie sich der Blick von Filmemachenden auf den Fußball verändert hat. Agnes Bührig hat sich für uns das Public Viewing angesehen.
Film ab vor dem Spiel Albanien gegen Kroatien im lauschigen Hof des Künstlerhauses Hannover. Zu sehen auf Video Wall ein Rasen, eine Gruppe Schüler und am Ende haben sich zwei Fußballmannschaften gebildet. Nur Philipp, der Neue, bleibt übrig. In 35 Aside des irischen Regisseurs Damien O'Donnell von 1996 geht es mit skurrilem Unterton um einen Fußballaußenseiter, für den sich das Blatt am Ende wendet. Eher ein untypischer Fußballfilm, sagt Wiebke Thomsen vom Koki, die das Film- und Kurzfilmprogramm zur EM kuratiert hat.
Es gibt extrem viele Filme, die diese klassische Heldengeschichte erzählen. Der arme Junge von der Straße, der dann der große Held wird. Wir haben so eine Heldengeschichte. Franz Beckenbauer spielt sich selbst in der Libero. Also sowas gibt es auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele Filme, die nicht Mainstream sind. Wir haben zum Beispiel einen Film, der ist Diamantino. Das ist ein super skurriler Film über einen Fußballer, der so ein bisschen wie Ronaldo aussieht. Ein portugiesischer Film, der sozusagen das Ganze etwas ins Absurde dreht.
Kaiser Franz Josef. Weißt du, das ist ja nicht ein Fußballer, der einen Ball da hinhaut oder da. Das ist
Viramuse. Fußballstar als Gesprächsthema der Stammtische. Im semidokumentarischen Spielfilm Libero von 1973 wird Franz Beckenbauer im Wirtshaus beim Bier verehrt. Dann taucht er leibhaftig auf. Die 1970er und 80er Jahre sind die Zeit von Ausnahmetalenten wie Pelé und Diego Maradona. Fußball wird mit Männern, Männlichkeit und Stärke verbunden. 1981 kommt Flucht oder Sieg von John Huston in die Kinos. Soldaten und Kriegsgefangene während des Zweiten Weltkriegs im Fußballkampf. Mit dabei zwei bekannte Muskelmänner. Johannes Thomsen vom KOKI.
Wenn John Huston, der ja allen aus der Film-Noir-Zeit bekannt sein dürfte, wenn der dann so ein Fußballdrama mit Sylvester Stallone und Pelé in den Hauptrollen und Michael Caine ist da, glaube ich, auch noch mit dabei. Das ist also komplett schrill sowas. Und das ist schon schön, da hat der Fußball irgendwie auch so ein Gewicht gehabt.
Dass der Blick auf den Fußball heute ein anderer ist, zeigt das Projekt Elfmal Morgen. Studierende der Hochschule für Fernsehen und Film München haben in Kooperation mit der Berlinale Kurzfilme über Jugendfußballmannschaften in Deutschland produziert. Es geht unter anderem um Mädchen, Migration und Menschen mit Behinderung. Kilian Armando Friedrich thematisiert in FC Ingolstadt 04 den Blindenfußball. Die Augen abgedeckt, damit alle dieselben Voraussetzungen beim Spiel haben, treten die Jugendlichen gegeneinander an. Von der Seite werden Positionen gerufen. Eine ganz andere Annäherung kommt aus der Kunstwelt. Der Kunstverein Hannover, der, apropos gestellte Fußballer, in seiner Ausstellung The Myth of Normal gerade die Verletzlichkeit von Körpern thematisiert, zeigt unter anderem Fusion von Ingeborg Lüscher. In ihrem gut achtminütigen Kurzfilm von 2001 hat die deutsch-schweizerische Künstlerin Fußballer in ungewöhnlicher Kleidung über den Rasen rennen lassen. Christoph Platz-Gallus, Direktor des Kunstvereins Hannover.
Sie hat zwei Fußballmannschaften, junge Männer, gegeneinander antreten lassen in italienischen Maßanzügen. Und die zerschreddern natürlich diese Maßanzüge ganz explizit. Und sie hat dann noch so kleine lustige Schnitte gemacht, dass der Ball, der dann ins Tor geschossen wird, plötzlich so ein Laptop aus der Zeit ist und ganz stark für so ein Management-Ästhetik steht, wo sie natürlich interessanterweise schon sehr mit diesem Bild von Männern in der Gesellschaft operiert und vor allem auch Männern im Fußball.
Für die, die weniger Diskurs und mehr Action mögen, ist vermutlich Goal of the Dead das Richtige.
Was wir jetzt brauchen, ist der Glaube an unsere Stärke. Wir haben zu hart trainiert, um jetzt hier zu verlieren.
Zombie-Apokalypse im Fußballstadion. Der Rasen brennt, in der Umkleidekabine hängt Rauch in der Luft, Blut trieft von Gesichtern einiger Fußballspieler. Die französische Horrorkomödie von 2014 mit dem deutschen Titel 11 Zombies müsst ihr sein, nimmt die Corona-Pandemie vorweg. Eine Infektion verwandelt die Fußballer in Monster, ein erfrischender Ansatz. Das Männerbild verändert sich, die Erzählweisen werden vielfältiger. Das zeigt das filmische Public Viewing von Kunstrasen 2024 in Hannover.
Das ist Fußball und Zusammenhalt.
Ein Blick auf das filmische Public Viewing Kunstrasen 2024 in Hannover. Wir bleiben noch etwas beim Fußball und gehen aber von Hannover nach Frankfurt, wo ja morgen die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz ihr letztes Gruppenspiel bestreiten wird. Und wer vielleicht ein Ticket für das Spiel hat oder in Frankfurt ist und in der Fanzone feiert, der kann ja irgendwann auch mal ein paar Schritte am Main entlang gehen und sich dort im Deutschen Filmmuseum ein filmisch-fußballerisches Requisit ansehen.
Gleich, wenn man reinkommt, blickt man auf die Fußballschuhe von Das Wunder von Bern. Adidas ist ja tatsächlich, glaube ich, auch nur noch dieses Jahr Sponsor.
Das ist Antonia Jungwirth, Kuratorin im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Sie hat gerade ein Stück ihrer neuesten Ausstellung beschrieben, die diese Woche eröffnet hat. Der Titel der Ausstellung: Neue Stimmen, das deutsche Kino von 2000. Es probiert, die letzten 23 Jahre deutsches Filmschaffen zu sortieren, zu deuten, auszustellen. Ich konnte mit ihr vor der Sendung über die Schau sprechen und wollte von ihr wissen, wieso man sich jetzt gerade so mit dieser Zeitzäsur 2000 beschäftigt hat. Wie stellt man überhaupt deutsches Kino aus?
Ab dem Jahr 2000 ist einfach wahnsinnig viel passiert, also sowohl auf der technischen Ebene als auch inhaltlich. Und wir haben uns gedacht, warum nicht mal ins Hier und Jetzt schauen und nicht immer zurück?
Es sind sehr viele Filme in der Zeit entstanden. Ich habe gehört, das erste Ausstellungsobjekt ist ein Abspann und ich glaube, der führt uns zum Material hin. Was ist das für ein Ausstellungsobjekt?
Genau, das ist ein Bildschirm und das sieht aus wie ein Abspann, ist natürlich ästhetisch angelehnt an den Filmabspann Und da laufen die Titel der Filme, die seit 2000 in Deutschland im Kino gestartet sind, der deutschen Filme natürlich nur. Und das sind über 3000 tatsächlich. Also es ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Und um dieser Masse an Filmen einen Raum zu bieten und diese Masse einfach sichtbar zu machen, haben wir diesen Abspann erstellt, der im Eingangsbereich zu sehen ist, genau.
Und trotzdem stellt sich ja die Frage, natürlich stellen Sie nicht 3000 Filme aus, Sie erwähnen sie, aber wie stellt man überhaupt deutschen Film aus? In erster Linie würde man ja vielleicht an eine Filmschau auf der Leinwand denken.
Genau, tatsächlich sind im Ausstellungsraum auch drei Leinwände zu sehen. Wir zeigen Ausschnitte, um so ein bisschen einen ästhetischen Einblick zu geben in, wie ist die Bildsprache, worum geht es inhaltlich auch. Und dazu kommen sehr viele 3D-Objekte. Das sind Exponate aus zum Beispiel der Vorbereitung der Filme. Das sind Produktionsnotizen von RegisseurInnen. Das sind auch Drehbücher mit Anmerkungen oder Notizen. Das sind auch Kostümteile und Requisiten und vieles, vieles mehr.
Es gibt ja bei vielen Museen die Möglichkeit des Audioguides und vielleicht führen Sie uns so ein bisschen durch diese Welten, die Sie da ausgestellt haben. Aber irgendwie mussten Sie ja diese sehr unterschiedlichen Filme, die in den letzten 24, 23 Jahren entstanden sind, ja sortieren. In was für Welten treten wir da ein?
Sehr gerne. Also wir haben den Ausstellungsraum gegliedert in 5 Themenbereiche. Man hätte das Ganze natürlich auch chronologisch sortieren können, aber wir haben uns entschieden, wir gucken mal, was sind denn so die Orte der Sichtbarkeit für den deutschen Film. Und als erstes, da beginnt unser Besuch, steht die Kinokasse, also die Filme, die erfolgreich sind an der Kinokasse, die Geld einspielen, die auch weithin bekannt sind, wie zum Beispiel Fuck You Goethe, Kein Ohrhasen, das, was man so auf der Straße hört, wenn man fragt, was denken Sie, wenn Sie an deutschen Film denken? Wir haben tatsächlich so eine kleine Umfrage durchgeführt und es gibt auch eine Umfrage der FFA, die ist, glaube ich, aus dem Jahr 2009 zum Image des deutschen Films. Und da haben, ohne dass irgendeine Antwort vorgegeben war, über 50% der Menschen Kein Ohrhasen als typisch deutschen Film genannt. Diesen Kein Ohrhasen, den Original Kein Ohrhasen, den gibt es auch bei uns zu sehen. Und dann geht es aber weiter. Und zwar blicken wir da auf Filmfestivals. Insgesamt sind das über 400. Und wir haben 6 herausgegriffen und die stellen wir vor in so Steckbriefen. Die haben uns auch jeweils einen kleinen Satz geschickt, wie sie sich selbst als Festival beschreiben würden. Hof zum Beispiel schreibt, dass es da Bratwurst statt roten Teppich gibt oder sowas. Das finde ich total schön. Und dann gibt es Exponate zu sehen zu Filmen, die auf diesen Festivals gelaufen sind. Wir haben zum Beispiel einen wunderschönen Kopfschmuck aus dem Film Lady Bitch. Der hat beim Max-Uffels-Preis einen Preis gewonnen. Und aus weiteren Filmen zum Beispiel Full Metal Village von Sung Jung Cho, auch ein ganz, ganz toller Dokumentarfilm. Oder aus Shahada von Burhan Kobani. Fotos vom Set zum Beispiel.
Das ist ja interessant, wenn ich kurz einhaken darf. Neue Stimmen heißt das ja. Und ich weiß, es gibt auch Stimmen zu hören in der Ausstellung, nicht wahr? Also Sie haben auch Gespräche von diesen Filmemachenden aufgezeichnet, die ja so prägend waren für das deutsche Kino. Was sind das für Gespräche? Was erfahren wir da? Was wird uns erzählt?
Genau, wir haben im Zentrum der Ausstellung, das ist so ein bisschen auch das Herzstück, Interviews mit 18 Filmschaffenden, aus unterschiedlichen Gewerken. Also da kommen auch Menschen von Kostüm, vom Ton, vom Schnitt, von Maske zu Wort. Also es ist ja sonst oft so, dass der Fokus sehr auf Regie und Schauspiel liegt. Wir haben versucht, da den Blick ein bisschen zu öffnen. Die Interviews hat für uns geführt Eugene Jahr. Der macht auch einen Podcast, den Indie-Film-Talk. Und der hat das während der Berlinale dieses Jahr aufgezeichnet. Und man hört so ein bisschen, ich sag mal, den Grundtonus in der Branche gerade. Wir haben viele gefragt, so was beschäftigt euch gerade? Was sind Prozesse, an denen ihr arbeitet, mit denen ihr zu tun habt? Was sind aber auch eure Lieblingsfilme? Was hat euch besonders inspiriert seit 2000? Was hat euch vielleicht auch dazu bewegt, in die Filmbranche zu gehen? Und wie kommt man überhaupt in die Filmbranche? Ist das leicht zugänglich oder hat man da mit Hürden zu kämpfen zum Beispiel?
Die Ausstellung klingt ja auch noch richtig, nach einer richtigen Feier auch der ganzen Breite des deutschen Films. Wenn man jetzt mit meinen Kollegen spricht, mit den Filmkritikern, dann muss man sagen, dass der deutsche Film nicht immer den besten Ruf hat, gerade in den letzten Jahren. Könnte man jetzt als jemand, der sich so intensiv für die Ausstellung damit beschäftigt hat, vielleicht sagen, das deutsche Kino, der deutsche Film ist besser als sein Ruf?
Würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Also ich sprach gerade von der kleinen Umfrage, die wir gemacht haben, mit Menschen aus Frankfurt, einfach PassantInnen, und teilweise konnten sie überhaupt keinen Film nennen oder haben gesagt, oh, deutsches Kino, nee, mag ich gar nicht. Das ist total schade, weil vor allem, wenn man jetzt so viele Filme gesehen hat und wir haben wirklich viele Filme uns angeguckt und auch nochmal angeguckt und auch eben durch eine heutige Brille angeguckt. Einige sind auch nicht gut gealtert, muss man dazu sagen, aber es gibt ganz, ganz viele Schätze und ganz viele Perlen zu entdecken im deutschen Film. Und ich finde, das könnten wir eigentlich als Filmbranche und aber auch als ZuschauerInnen so ein bisschen mehr feiern, was wir für tolle, tolle Werke da haben.
Kann man eigentlich sagen, dass es so etwas wie Bewegung gibt? Ich weiß, dass die 90er Jahre, die gelten ja so als so ein Stillstand im deutschen Film. Nach der Wiedervereinigung weiß man nicht wohin. Es gibt diese Komödien, die gibt es zwar immer noch, aber kann man sagen vielleicht, dass das deutsche Kino jünger geworden ist? Obviously, natürlich, weil es jüngere Menschen gibt, aber auch jünger im Erzählen oder diverser, das sind ja alles so Begriffe, die jetzt auch wichtig werden für unterschiedliche Kinematografien, nicht nur die deutsche.
Auf jeden Fall. Also es gibt allein auf technischer Ebene schon eine wahnsinnig große Bewegung. Dadurch, dass Filme inzwischen auch mit dem Handy gemacht werden können, hat ja so eine Art Demokratisierung des Filmschaffens stattgefunden. Also man muss nicht mehr wahnsinnig viel Geld haben, massiv Fördergelder akquirieren, sondern man hat auch die Möglichkeit, ja, mit sehr wenig Mitteln einen Film zu machen. Wir hatten bei der Eröffnung Axel Ranisch da, der hat erzählt, wie er mit seiner Mini-DV-Kamera und seiner Oma einen Film für 517 Euro, waren es, glaube ich, gemacht hat, Dicke Mädchen. Und das ist natürlich eine Bewegung, und so in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren merkt man auch anhand von Diskussionen auf Filmfestivals oder Initiativen, die sich gegründet haben, eine Bewegung hin zu mehr Diversität vor und hinter der Kamera. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Bewegung, die auch eine Bühne verdient. Und das ist natürlich auch was wir mit der Ausstellung versuchen, so ein bisschen zu zeigen, es tut sich was im deutschen Film.
Sagt Antonia Jungwirth, Kuratorin der Sonderausstellung Neue Stimmen, deutsches Kino seit 2000, über die wirklich facettenreiche und vielfältige Filmlandschaft Deutschlands seit 2000, zu sehen im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Die Eröffnung war diese Woche. Die Ausstellung läuft noch bis zum Ende der nächsten Berlinale, bis zum 23. Februar. Vielen Dank für die Zeit.
Dankeschön.
Die Sendung begann ja mit einer Ausstellung in Los Angeles zum jüdischen Filmschaffen in Hollywood, und jetzt enden wir die Sendung mit einem Blick auf das gerade zu Ende gegangene jüdische Filmfestival in Berlin-Brandenburg. Schon letzte Woche haben wir an dieser Stelle zu Beginn des Festivals mit dem Co-Leiter Bernd Buder gesprochen. Christian Berndt hat sich für uns die letzten Tage auf dem Festival umgeschaut. Ein Festival, das ja keineswegs von depressiver Stimmung geprägt war, und der Publikumsandrang war dieses Jahr sogar so groß und stark wie lange nicht mehr. Christian Berndt über das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg, das dieses Jahr auf ganz besondere Weise der Krisenstimmung trotzt.
Das waren meine amerikanischen Gesprächspartner, die gesagt haben, sie seien davon überzeugt, dass eigentlich hier in Babelsberg Hollywood sein würde, ohne die Schreckensherrschaft der Nazis, und dass eigentlich die Oscars alljährlich in Berlin vergeben werden würden.
In ihrer Eröffnungsrede zum jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg erinnerte Kulturstaatsministerin Claudia Roth an die Bedeutung jüdischer Filmschaffender im deutschen Film vor 1933. Ohne die Vertreibung der jüdischen Künstler durch die Nazis wäre Hollywood heute in Berlin, so habe man es Roth bei ihrem Besuch in Los Angeles gesagt. Und sie warnte zugleich, dass völkisch-nationalistisches Denken nicht nur wieder gefährliche Konjunktur habe, sondern der Antisemitismus seit dem 7. Oktober wieder besorgniserregend gewachsen sei. Der Nahostkrieg ist zwar auch Thema auf dem Festival, aber das jüdische Filmfestival ist kein israelisches Festival, wie die Co-Leiterin des Festivals Lea Wohl von Haselberg betonte.
Das heißt, einen Spagat zu halten, also einerseits genau das zu betonen und zu sagen, israelische Filme haben ihren Platz bei uns, und gleichzeitig auch zu sagen, wir sind das jüdische Filmfestival und die jüdische Diaspora hat auch ein Recht auf eine eigenständige Perspektive oder eigenständige Perspektiven im Plural natürlich.
Statements zum Gazakrieg hat das Festival nicht veröffentlicht, stattdessen, so die Festivalleitung, solle die Mehrdeutigkeit der Kunst sprechen. Und das gelang mit dem französischen Eröffnungsfilm A Good Jewish Boy ziemlich gut. Die Tragikomödie erzählt vom 26-jährigen Belisar, der immer noch bei seiner Mutter wohnt, und die beiden sind die letzte jüdische Familie in diesem Teil der Pariser Banlieues. Belisar reagiert auf die Härten des Alltags als verachteter Außenseiter mit gewitzter Gelassenheit. Der Film kam beim Publikum wie den jüdischen Studierenden Maya Heil und David Shapiro an.
Also ich fand den Film wirklich sehr gut. Er war eine sehr gute Mischung zwischen jüdischem Humor, wie man mit Tragik umgeht im Jüdischen, und gleichzeitig aber auch die realen Probleme, mit denen Juden auf der ganzen Welt umgehen müssen.
Ich fand in der Hinsicht es auch spannend, weil die Familie ist die einzige jüdische Familie, die noch in dem Viertel lebt. Und ich kann mich auch sehr damit verbinden, einfach aus dem Aspekt, dass ich auf einem Dorf auch als einzige jüdische Familie groß geworden bin.
Beide berichten, dass sie seit dem 7. Oktober das Anwachsen antisemitischer Anfeindungen spüren. In dieser Situation schafft das jüdische Filmfestival eine Art Verbundenheit.
Also es ist sehr schön, allgemeine Lebenserfahrungen, die wir machen, im Film zu sehen.
Ich war letztes Jahr das erste Mal da und war da so begeistert, dass ich dieses Jahr das direkt nochmal machen musste.
Das Festival gewinnt dieses Jahr eine besondere Bedeutung, meint die Produzentin und Schwester von Steven Spielberg, Nancy Spielberg.
Now more than ever, I think the Jewish film festivals are playing such a vital role.
Jüdische Filmfestivals sind jetzt wichtiger denn je, sagt Spielberg, weil es auf internationalen Festivals eine Art stillen Boykott nicht nur israelischer Filme, sondern auch von jüdischen Regisseuren gebe. Sie hat den Dokumentarfilm Wischniak produziert, der den Dokumentarfilmpreis des Festivals erhielt. Der Film erzählt vom Fotografen Wischniak, der nach der Oktoberrevolution aus Russland nach Berlin kam und nach 1933 in die USA emigrierte. Eine Zuschauerin ist nach der Vorführung begeistert von dem Film, will aber ihren Namen nicht nennen, weil auch sie den wachsenden Antisemitismus fürchtet.
Ich bin Jüdin und habe ein ganz besonderes Interesse, dass die jüdische Kultur in dieser Stadt lebt und lebbar bleibt. Und ja, es ist schon ein bisschen besorgniserregend, dass draußen zwei Polizeiwagen stehen. Und ich finde es trotzdem wichtig, diese Veranstaltung auch mit meinem Besuch zu unterstützen. Ich war gestern schon da und es war ein großartiges Erlebnis. Es gibt einfach wunderbare Begegnungen und einen regen Austausch.
Das Publikum gehört zu den Dingen, die das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg besonders auszeichnen, meint auch Nancy Spielberg. Das Festival ist intelligent kuratiert und hat eine einzigartige Zuschauermischung mit vielen jungen Leuten, meint Spielberg. Und zum 30. Jubiläum des Festivals wurde erstmals ein internationaler Branchentreff zum Austausch über Filmprojekte zu jüdischen Themen organisiert. Parallel zum Festival gab es Panels, unter anderem zum Thema, wie kreiert man eine jüdische Filmfigur. Diskussionsteilnehmer war auch David Adder, Erfinder der ARD-Serie Die Zweiflers, die von einer jüdischen Familie in Frankfurt erzählt, in der insbesondere der Enkel auf sehr lustige Weise mit seinem Jüdischsein hadert.
Ich glaube, grundsätzlich ist es Teil der jüdischen Tradition, ständig alles zu hinterfragen und auch sich selbst, auch Identität und das Selbstbild. Man wird reingeboren in etwas, wofür man nichts kann. Und in dieser Serie geht es eben um diese Frage, wie weit kann man sich von dem emanzipieren?
Trotz der Schwere vieler Themen hat das jüdische Filmfestival viel Witz und eine Bandbreite, die es zu einem so erhellenden wie unterhaltsamen Publikumsfestival macht. Und das, ohne die aktuellen antisemitischen Tendenzen der Gesellschaft aus den Augen zu verlieren.
Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin, zu Ende. In einer Woche an dieser Stelle dann wieder mehr Kino im Radio. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.